In gewisser Weise befinden wir uns ja seit Monaten in einem Dauerkrisenmodus. Die Corona-Pandemie betrifft uns alle in allen Lebensbereichen. Auch im Eishockey können wir davon mittlerweile ein Lied singen. Die österreichische Bad-at-Home-Eishockey-Liga ist durch Corona und die Beschränkungen natürlich auch gebeutelt. Hinzu kam jüngst eine Tragödie um 2 tote Menschen sowie einen daraus resultierenden Rückzug der Mannschaft aus Bratislava. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Christian Feichtinger, Geschäftsführer der österreichischen Eishockeyliga, ist wahrlich nicht zu beneiden. Ich frage ihn hier in den kommenden Minuten, wie er persönlich mit den furchtbaren Schicksalsschlägen umgegangen ist. Was war passiert? Zunächst kollabierte Bratislava-Spieler Boris Sadecki mit einem Herzstillstand im Ligamatch gegen die Dornbirn Bulldogs und verstarb später im Krankenhaus. Nur 2 Tage nach dem Tod des 24-Jährigen wurde der 36-jährige Geschäftsführer Dusan Pajek in einem Stadtteil Bratislavas tot aufgefunden. Menschlich sei es kaum in Worte zu fassen, wie er sich fühlte, sagt Feichtinger. Zugleich musste er die Situation jedoch managen. Ihr hört spannende Aussagen von ihm. Zudem geht es um die aktuelle Situation der Liga und wie die Zusammenarbeit zwischen Verband und Liga weiter optimiert werden kann. Spannend zudem, wie Feichtinger es geschafft hat, seine Liga vermarktungstechnisch aufzustellen. Immerhin spielen aktuell Teams aus 5 unterschiedlichen Ländern um den Titel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Christian Feichtinger. Ja, meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Es ist Zeit für einen neuen Podcast in dieser Woche, auf den ich mich sehr freue. Wir werfen den Blick ein bisschen aus der DEL heraus zu unseren Nachbarn nach Österreich. Und ich sage hallo, Christian Feichtinger.
Hallo, liebe Grüße nach Deutschland.
Grüße Sie. Wo erwische ich Sie gerade?
Ja, wir sind im Lockdown, in unserem 4. Lockdown angelangt mittlerweile leider. Ja. Ich sitze in meinem Homeoffice. Am Traunsee in der Nähe von Salzburg und habe spannende Stunden hinter mich gebracht mit meinen Kollegen von unseren Liga-Clubs, weil es heute um die Vorgehensweisen mit den neuen Vorgaben der österreichischen Bundesregierung gegangen ist und wie wir einfach auf diese dramatische Verschärfung der Corona-Situation als Liga reagieren.
Ja, glaube ich Ihnen aufs Wort und ist natürlich vielleicht nicht ganz so analog, aber schon ja ähnlich bei uns in Deutschland. Wir zeichnen jetzt an einem Dienstagnachmittag auf, das für die Hörerinnen und Hörer. Der Podcast erscheint ja immer Ende der Woche. Wir haben auch in dieser Woche bei uns mit der Penny DL, mit allen Clubs, eine Geschäftsführer-Telco, wo sicherlich die Themen auch nochmal auf der Agenda stehen. Dann lassen Sie uns doch damit mal anfangen. Wie ist denn im Moment aufgrund der Einschränkungen und den Restriktionen der Spielbetrieb bei Ihnen in Österreich überhaupt möglich?
Ja, in Österreich, man muss ein bisschen weiterfassen. Diese massiven Restriktionen treffen einmal das österreichische Bundesgebiet. Das heißt, die Heimspiele von 8 unserer Eishockey-League-Mannschaften sind davon betroffen. 5 Mannschaften, die außerhalb unseres Bundesgebietes ihre Heimstätte haben, sind davon zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht betroffen. Wir werden sehen, welche nationalen Vorgaben es für unsere internationalen Teams gibt, aber derzeit heißt das für uns ab heute Geisterspiele oder Spiele, wir haben es im letzten Jahr Medienspiele genannt, das heißt Spiele, die keine Zuschauer in den Stadien mehr zulassen, leider. Das einmal zumindest für die nächsten 3 Wochen und grundsätzlich sind wir froh, dass wir überhaupt Sport ausüben dürfen. Spitzensport ist in Österreich per Verordnung geregelt und natürlich fällt die Bad-at-Home Eishockey League und die Vereine unter diese Spitzensportregelung. Das heißt, wir können spielen. Wir haben sehr, sehr strenge und enge Auflagen zu berücksichtigen. Aber Fakt ist, Spitzensport ist möglich, kann gespielt werden, kann medialisiert werden, hat aber keine Zuschauer zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, wie schwer, da nochmal direkt nachgefragt, wie schwer trifft das denn die Clubs und die Liga an sich? Also hier bei uns in Deutschland, das ist ja auch überall nachlesbar. Wir hatten das natürlich auch, hoffen nicht, dass das jetzt nochmal so kommt. Im Süden, bei unseren südlichen Clubs in München, Straubing, Nürnberg, Augsburg etc. ist ja auch eine Kapazität von 25% wohl nur möglich ab sofort. Wie sehr trifft es finanziell die Clubs bei Ihnen in der Liga?
Ja, massiv. 40% der Einnahmen kommen aus dem Ticketing. Wir hatten in den Wochen und Monaten von Ligabeginn Mitte September bis jetzt Mitte November einen Zuschauerrückgang in den Stadien zwischen 35 und 40% bereits zu beklagen. Und jetzt mit dem Lockdown und den Geisterspielen wird dieser Zuschauerschnitt über die Saison natürlich weiter dramatisch sinken. Je nachdem, wie lange diese Maßnahme dauert. Für die internationalen Teams gibt es in ihren Ländern auch unterschiedliche Vorgaben und Vorgehensweisen, aber finanziell, wirtschaftlich dramatisch.
Sie haben gesagt, Sie nennen das nicht Geisterspiele, sondern Medienspiele. Das hatte ich eigentlich zum anderen späteren Zeitpunkt auf meiner Agenda dazu, noch mal kurz zu sprechen. Vielleicht können Sie das den Hörerinnen und Hörern noch mal sagen. Es gab in der letzten Saison ja auch schon für die Clubs die Möglichkeit, in Zeiten von Corona dann Livestreams anzubieten, richtig?
Korrekt, und das tun wir auch heuer wieder.
Okay.
Das heißt, alle unsere Betetome-Eishockey-Liga-Spiele, sofern sie nicht von unserem TV-Partner Puls 24 oder von TV-Partnern bei unseren internationalen Teams übertragen werden, werden über unsere eigene Plattform live.eis.hockey wieder live gestreamt. Und von dem her erhoffen wir uns so, dass unser Produkt in dem aller Munde und vor allem bei unseren Fans präsent bleibt.
Ja, und dann, auch wenn das ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, vielleicht handeln wir das dann lieber auch am Anfang ab. Ihre Liga war ja nun gerade kürzlich in den Schlagzeilen, weil es eine Tragödie gab bei einem Team in Bratislava. Die Bratislava Capitals haben zwei Todesfälle zu beklagen gehabt. Einmal ein Spieler und einen sportlich Verantwortlichen. Und das hatte dann auch zur Folge, dass sie von dem Spielbetrieb, ja, also ist jetzt juristisch vielleicht nicht richtig, aber zurücktreten möchten oder wollten oder sind. Vielleicht können Sie uns dazu auch einmal aufklären. Aber zugleich auch die Frage, wie schwer waren denn die letzten Tage und Wochen für Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Die letzten 3,5 Wochen, seit Boris Sadetzky in Dornbirn zusammengebrochen ist, gehören sicher in meinen 21 Liga-Jahren zu den, oder das sind die schlimmsten, die wir durchzustehen hatten, weil abseits von allen Corona-Dingen, die wir im letzten Jahr schon mitgemacht haben, wenn das richtige Leben dann plötzlich auch im Sport ankommt, wenn solche Tragödien passieren, dann da gibt es mehrere Dimensionen. Es gibt eine menschliche Dimension, und die ist dann natürlich absolut tragisch und dramatisch in beiden Fällen. Es gibt eine wirtschaftliche Dimension, die natürlich den Club, das war der Manager, der Dusan Pašek, der dort das Herz und das Hirn dieser Mannschaft war, weggenommen hat, und wo der Club einfach dann auch sein logistisches und organisatorisches Herz im wahrsten Sinne des Wortes verloren hat. Und es gibt dann eine sportliche Dimension, wie man umgeht mit einem Verein, der offensichtlich einfach diese Meisterschaft nicht mehr zu Ende spielen konnte, und wie man diese Mannschaft aus der Wertung nimmt und wie dann auch eine Tabellenwertung ausschaut. Also das waren durchaus 3 Wochen, die uns sehr mitgenommen haben.
Ja, kann ich total verstehen und höchstwahrscheinlich auch alle, die das jetzt hören. Wie lange war es dann in diesem Fall bei Ihnen der Fall? Wie lange haben Sie gebraucht, um von diesem, wenn man von so einer Tragödie in so kurzen Abständen hintereinander auch hört, wie schnell man wieder in diesen, ich sag mal, professionellen Arbeitsrhythmus schalten kann? Das ist ja dann sicherlich auch ein Krisenmodus, kann man ja nicht anders sagen, aber das kann ja, darf ja eben auch nicht komplett stehen bleiben, ne?
Ja, das, was ich an mir selber, aber auch an meinen Kollegen erfahren und gelernt habe, war, es hilft sehr gut über eine solche Situation hinweg, wenn man seine Arbeit machen kann. Und wenn man seine Profession ausüben kann und wenn man auch in diesen Krisensituationen dann einfach einen Fuß vor den anderen oder einen Schritt vor den anderen setzt oder einen Fuß vor den anderen setzen muss, im Wissen, dass das Projekt und das Gesamtprodukt sich ja weiter bewegen muss. Das ist bei Corona das Gleiche wie in einer solchen dramatischen Situation. Also das professionelle Agieren beginnt 10 Minuten oder hat begonnen 10 Minuten, nachdem die Botschaft bei uns eingetroffen ist. Das Aber das ist dann einfach ein Umgehen mit einer Situation. Gestalten ist hier nicht, sondern da geht es einfach darum, vor allem wie dann klar war, oder wie uns die Todesbotschaft des Spielers Boris Sadetski erreicht hat. Wir haben 5 Tage lang gehofft, dass der sich wieder erholt. Das war der erste Tiefschlag, und der zweite Tiefschlag, 2 Tage später nicht ganz, war, dass der Dusan Pašek, ein wirklich enger Freund von uns und ein ganz, ganz toller, junger, hoffnungsfroher und sehr, sehr talentierter junger Mann, einfach dann auch aus dem Leben geschieden ist. Das war dann wirklich so wie, das war ein Schlag ins Genick, in den Rücken und in die Kniekehlen gleichzeitig. Hm.
Ja, furchtbare Situation. Ist denn das überhaupt dann möglich oder müssen irgendwie gewisse Regularien oder gewisse Regelbücher oder sowas angepasst werden, wenn sowas dann passiert? Oder war das in diesem Fall überhaupt kein Thema? Weil ich nehme an, Sie haben dann mit allen Beteiligten, natürlich mit den Clubs, aber auch mit allen engen Partnern sich abgestimmt, dass man das dann eben auch natürlich möglich macht, wenn ein Club dann bei der Liga vorspricht und sagt, wir möchten nicht mehr weiterspielen. Wie ist das da in Österreich bei Ihnen?
Es war noch nie da. Es war eine neue Situation für uns, weil normalerweise ist ein Ausstieg aus dem Ligabetrieb immer eher etwas, was wir als Hockeyfans ja aus wirtschaftlichen Gründen kennen.
Ja.
Oder weil vielleicht einmal eine Eishalle im Winter unter der Schneelast zusammengebrochen ist, solche Dinge. Mhm. Unser Liga-Regulativ war in dem Punkt auf das vorbereitet, dass eine Mannschaft quasi ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen werden muss, aber nicht, dass es einen freiwilligen Rückzug gibt. Und wie immer haben auch dann dort die Juristen ein kräftiges Wort mitzusprechen. Fakt war, dass das im Liga-Regulativ so im Detail nicht vorgesehen und geregelt war, und darum mussten wir eine neue Lösung finden. Und dort war der Blick in die DEL ein naher und auch ein enger, weil mit dem Gerhard Trippke und dem Jörg van Ammeln verbindet mich mehr als nur die gleiche Position oder die gleiche Aufgabe grundsätzlich. Mhm. Und dann war unser Zugang der, dass wir diesen Punkteschnitt einfach wirklich auch für unsere Meisterschaftswertung heranziehen, auch wenn wir das während der Saison tun mussten. Hat nicht jedem Spaß gemacht, hat nicht jedem gefallen, aber es war aus Sicht unserer Sonderkommission, die sich mit dem befasst hat, die fairste und weitreichende oder die fairste Lösung ganz einfach.
Mhm. Ja. Ja, dann ganz schwieriges Thema. Ich drücke natürlich die Daumen, dass das dann für Sie und für alle Clubs dann nach diesen schweren Tagen und Wochen dann wieder und zusätzlich noch mit Corona wieder sich positiver dreht. Lassen Sie uns mal auf Ihre Liga zu sprechen kommen. Wo würden Sie sie im Moment einsortieren? Man blickt ja immer doch, das tun wir mit der Penny DEL ja auch, man blickt immer mal rüber zu den Nachbarn, in diesem Fall von Ihnen dann in Richtung Deutschland, in Richtung Schweiz, vielleicht auch in nordische andere Ligen. Wo würden Sie die österreichische Eishockey-Liga einsortieren, was so den Standard angeht vom Spielerischen?
Ich glaube, dass wir auf europäischer Augenhöhe uns mittlerweile bewegen. Mhm. Und wenn man das CHL-Ranking, also das Champions Hockey League-Ranking sich anschaut, dann sind wir, glaube ich, dort zurzeit an dritter Stelle. Ja. Overall. Und hat natürlich auch mit dieser Sondersituation zu tun gehabt, dass heuer die Nationen, die Olympia-Qualifikation zu spielen hatten, dort in 2 Gruppen zusammengefasst waren. Aber als ich meinen Job vor mehr als 20 Jahren angetreten habe, da waren andere Ligen noch ganz, ganz weit weg von uns. Und ich denke, dass wir spielerisch hier mit unseren 5 Ländern, die in unserer Liga spielen, glaube ich, zumindest auf Augenhöhe sind mit Deutschland oder mit einigen Teams in Deutschland. Und von dem her freuen wir uns immer, wenn es dann auch in der Champions League Paarungen mit deutschen Mannschaften gibt oder geben kann, um auch hier den erfolgreicheren festzustellen. Mhm. Aber das sage ich durchaus mit einem gewissen lachenden Auge, weil der Österreicher, das sagt wahrscheinlich den meisten jungen Zuhörern nichts, aber die in meinem Alter wissen, was Córdoba ist. Córdoba ist eine Stadt in Argentinien und 1978 hat dort die österreichische Fußballnationalmannschaft die deutsche Nationalmannschaft besiegt im Rahmen der Weltmeisterschaft damals. Ja. Damals 9 Jahre alt und das gehört zu unserem Selbstverständnis, wie der Franz Klammer, der die Olympia-Abfahrt 1976 gewonnen hat. Und wenn ich zurückdenke, glaube ich, die Olympia-Quali, die die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft auf deutschem Boden gegen Deutschland geschafft hat. Also das ist eine Sache, die uns ganz, ganz wichtig ist. Und das sage ich mit einem lächelnden oder mit einem leichten Schmunzeln. Das ist für uns wichtig. Es ist egal, wo die Schweiz, es ist egal, wo die Tschechen, die Finnen oder wer auch immer sich eishockeytechnisch bewegt. Ganz, ganz wichtig ist dort, wo Deutschland gerade ist.
Ja, okay, verstehe. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich diesen Konkurrenzkampf, solange das alles so auch mit einem lachenden Auge stattfindet, finde ich das gut. Und es braucht ja unsere Sportart sicherlich auch ein Stück weit. Das ist ja nicht nur bei den Kollegen vom Fußball so, wie Sie gesagt haben, sondern bei uns auch, finde ich, auch völlig in Ordnung. Sie haben die Nationalmannschaft eben schon angesprochen. Das ist so ein nächster Themenblock, den ich interessant finde. Zusammenarbeit, Liga und Verband. Aber vielleicht als erste Frage, wo stehen die Jungs da aus Ihrer Sicht? Also hier in Deutschland, jetzt auch gerade wieder jüngst beim Deutschlandcup in Krefeld, konnte man ja sehen, dass unsere Nationalmannschaft ganz gut unterwegs ist. Wie schätzen Sie das bei Ihnen in Österreich ein?
Ja, wenn man drauf schaut, wer bei Olympia mitspielt oder beim olympischen Turnier mitspielen kann und wer bei der Abhol-Weltmeisterschaft spielberechtigt ist, dann hat Deutschland hier sicher die Nase ganz weit vorne. Mhm. Ich glaube, dass bei euch sehr gut gearbeitet worden ist, dass das auch Zeiten gegeben hat, wo das vielleicht nicht so, das Nationalteam nicht so im Vordergrund gestanden hat. Grundsätzlich glaube ich an die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Nationalmannschaft auch als als das Produkt, das es dann genau bei diesen großen Events gilt herzuzeigen. In unserem Fall ist es ein bisschen diffiziler, weil wir eine internationale Liga sind und wir haben 8 österreichische Mannschaften, 2 aus Italien, eine aus Tschechien, eine aus Ungarn. Und von dem her ist der Fokus unserer Teams unterschiedlich, was Nationalmannschaften und die nationalen Verbände generell anbelangt. Wir sind da sicher ein bisschen ein Spezialfall, weil es so etwas eigentlich in Eishockey-Europa sonst so nicht gibt. Und von dem her ist es natürlich ein gewisses komplexes Verhältnis, das zwischen einer internationalen Liga und einem nationalen Verband passiert, wobei natürlich diese Liga auch aus der österreichischen Eishockey-Liga vor vielen Jahren entstanden ist. Und so haben wir unsere Diskussionen, so haben wir unsere Gemeinsamkeiten und so versuchen wir, vernünftige Lösungen gemeinsam auf die Welt zu bekommen, weil am Ende des Tages, so wie Sie es zuerst gesagt haben, es geht um Eishockey und es geht um die Eishockey-Fans, es geht um die Ausbildung von jungen Spielern, die, glaube ich, in unseren österreichischen Eisleague-Mannschaften sehr, sehr professionell vorangetrieben wird und von dem her ist es eine gute Zusammenarbeit und eine gute Koexistenz, ganz einfach.
Mhm. Ja, junge Spieler ist das nächste Stichwort. Sie haben mit Marco Rossi ja, so würde ich sagen, den Nachwuchsleuchtturm als jungen Spieler, der jetzt wieder analog, wenn man nach Deutschland guckt, zu Tim Stützle und Reichel ja auch auf der Draftliste zuletzt stand und auch ja gedraftet wurde. Klingt banal die Frage, aber trotzdem gestellt, wie wichtig sind denn solche, nicht nur solche jungen Spieler an sich, aber natürlich dann auch, wenn es klappt, dass die Jungs dann irgendwie den Schritt rüber machen, solche Positivbeispiele für das österreichische Eishockey?
Unbestritten, ganz einfach. Also es freut mich und es freut mich vor allem, dass der Marco Rossi auch seine gesundheitlichen Herausforderungen, wie es scheint, wieder gut unter Kontrolle gebracht hat, weil es war im letzten Jahr doch einiges auch an Berichterstattung in diese Richtung. Mhm. Das sind die Helden und das sind diese Leuchttürme, die für die nächstfolgenden Generationen natürlich den Ausschlag geben, sich besonders zu bemühen, im Training alles zu geben, was es gibt und auch für die Clubs, die Nachwuchsausbildung betreiben, hier maximale Anstrengungen zu tätigen, um dann genau solche ja, Stars von morgen oder Stars, die sie jetzt eigentlich schon sind, zu produzieren. Und ich hoffe einfach, dass wir den Marco wirklich bald bei richtigen NHL-Spielen im Einsatz sehen können.
Ja. Nochmal kurz zurückzukommen zum Thema so Zusammenarbeit Liga und Verband. Auch ich glaube, das ist ja kein Einzelfall in Österreich, weil es das in Deutschland genauso gab. Ich bin jetzt seit Anfang letzten Jahres in dieser Eishockey-Bubble bei uns drin und kriege da natürlich viel mit. Es gab sicherlich auch mal bei uns in Deutschland, da erzähle ich jetzt keine Geheimnisse, auch mal andere Zeiten, was die Zusammenarbeit zwischen DEL und DEB angeht. Ich würde sagen, im Moment sind wir da durchaus gut unterwegs. Wo würden Sie denn sagen, stehen Sie da im Moment, ohne, mir ist jetzt bewusst, dass Sie nicht in jedes Detail reingehen können, aber ist das so, wie Sie sich das grundsätzlich vorstellen, auf dem richtigen Weg oder gibt es da noch ein paar Themen, die beiseite geschafft werden müssen?
Ich glaube, wie in jeder Familie gibt es Diskussionen auch manchmal und nicht nur Sonnenschein, aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir hier sehr gut unterwegs. Die Eishockey-League-Organisation organisiert ja auch für den österreichischen Eishockey-Verband und den italienischen und den slowenischen Eishockey-Verband auch die Alps Hockey League, die auch als internationales Projekt gespielt wird. Mhm. Wir organisieren die Nachwuchsligen im Bereich U18 und U20 gemeinsam mit unseren Freunden aus Slowenien und aus Ungarn. Das wird von der Liga quasi gemeinsam oder organisatorisch umgesetzt und das sind Themen, die natürlich auch für den Eishockeyverband von großer Wichtigkeit sind. Es gibt eine neue Führungsriege beim ÖEHV, beim Österreichischen Eishockeyverband und wir befinden uns gerade quasi am Vorabend zu den Verhandlungen für den neuen Kooperationsvertrag und wir sind da sehr zuversichtlich, dass hier gute Dinge für eine erfolgreiche österreichische Eishockey-Zukunft vereinbart und beschlossen werden.
Okay, also spannende Zeiten auch in dem Bereich. Wenn wir uns nochmal die TV-Situation angucken, Sie sagten das eben schon, habe ich ja auch nochmal nachgeguckt, Ihr TV-Partner ist Puls 24, analog bei uns ist es Telekom Magenta Sport. Vielleicht können Sie einmal nochmal sagen, was das für die Eishockey-Fans bedeutet. Also dort werden alle Spiele live gezeigt und zusätzlich gibt es dann auch Spiele frei empfangbar für alle Eishockey-Fans?
Für Österreich haben wir Puls 4, Puls 24 als unseren Partner gewinnen können und das ist ein sehr, sehr aktiver und ein sehr sportaffiner Sender. Mhm. Wir haben am Sonntag grundsätzlich dort gibt es dort die NFL, die wirklich von Puls 4, Puls 24 im letzten Jahrzehnt von einem Nischenprodukt zu einem wirklichen Top-Produkt gemacht wurde und mit dieser Sportkompetenz haben sie unsere Eishockey-Liga übernommen. Wir sind jetzt im zweiten Jahr der Partnerschaft. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir einen Free-TV-Partner haben, der einmal einen Spieltag pro Woche im Grunddurchgang und dann in den Playoffs jeden Spieltag covert. Wir haben internationale TV-Stationen, die in den jeweiligen Eisländern, in Slowenien, in Italien, in Ungarn, die Spiele live zeigen. Und wir haben unsere Plattform, die uns selber gehört sozusagen, oder die wir selber betreiben, die live.eis.hockey, wo gerade jetzt im Lockdown alle Spiele live zu sehen sind. Und von dem her, glaube ich, sind wir gut medialisiert, stecken sehr, sehr viel Aufwand und viel Energie in diese Medienarbeit, haben ein Team von 5 Leuten, die quasi rund um die Uhr über die Eishockey-Liga berichten und das in 3 Sprachen. Also von dem her eine große Aufgabe, spannende Aufgabe, aber glaube ich, eine, die mit guten Partnern auch gut bewältigbar ist.
Ja, absolut spannend. Gerade diese Plattform, die Sie sagen, die jetzt ja dann in Zeiten von Corona sehr gut genutzt worden konnte von Ihnen und von den Clubs und jetzt auch dann wieder, wie Sie sagten, die, was mich noch da als Nachfrage interessiert, produktionstechnisch läuft das dann über Ihren TV-Partner, das Streaming der Clubs oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also die prinzipiell produziert die Liga selber, für Puls 24 produzieren wir mit einer Produktionsgesellschaft in Absprache mit Puls 24 und für die Livestreams bei den nicht TV-linearen TV-Spielen sind die Clubs selber verantwortlich. Nach vorgegebenen Standards. Und dort haben wir natürlich noch Unterschiede in der Qualität von BIS, aber wir arbeiten daran, dass das auch immer weiter zusammenrückt und der Standard der gleiche werden wird. Werden soll.
Und dann, was ich spannend finde, das haben Sie auch schon gesagt, dass Sie da im internationalen oder europäischen Eishockey besser gesagt eine Sonderrolle einnehmen, ist es eben, dass es Teams gibt aus unterschiedlichen Ländern. Ist das eigentlich für Sie dann als Geschäftsführer der Liga und für Ihre Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in der Vermarktung einfacher, weil man mehrere Zielmärkte und Zielgruppen hat? Oder ist das, wenn man über das Produkt österreichische Bet at Home Eishockey League spricht, auch teilweise ein bisschen schwierig?
Sowohl als auch. Mhm. Es hängt immer davon ab, ob du den richtigen Partner hast, der genau in diesen Ländern einfach auch auf dem Markt ist und der dort sein Interesse mit der Eishockey League als Plattform steigern möchte. Wir hatten jahrelang einen Partner mit der Erste Bank, der faktisch genau in unseren Liga-Ländern auch mit seinen Bankprodukten auf dem Markt gewesen ist. Da war es ein Nutzen oder dort hat es uns sehr, sehr, sehr positiv genutzt und jetzt sind wir durchaus herausgefordert, hier auch Partner zu finden, die in Italien, in Ungarn, in Slowenien und in Tschechien gleichermaßen interessant sind. Und von dem her würde ich auch so tun, aber die Antwort sowohl als auch, sowohl ein Vorteil oder etwas, das positiv genutzt werden kann, als auch manchmal eine Herausforderung, weil man dann vielleicht Pakete schnüren muss, die nur für einzelne Länder wirklich sinnvoll sind. Mhm.
Schnüren Sie die Pakete selber oder arbeiten Sie da mit Vermarktungsagenturen zusammen?
Im Großen und Ganzen macht das die Liga mit der Stammagentur der Ice League gemeinsam.
Okay. Ja, und dann bleibt mir abschließend eigentlich nur noch zu fragen, Sie sagen, Sie sind seit 2 Jahrzehnten dabei. Da könnte man meinen, dass man hat alles gesehen und alles mitbekommen. Aber wo wollen Sie denn das Produkt Ihre Hockey League noch hinentwickeln? Was sind noch Themen, die Sie gerne auf den Weg bringen möchten?
Ja, zu Beginn der heutigen Spielzeit haben wir eigentlich sowas wie einen Meilenstein erreicht gehabt, nämlich mit 14 Mannschaften aus 6 Ländern einen internationalen Bewerb zu spielen und das im Prinzip auch unter erschwerten Corona-Rahmenbedingungen. Der Verlust von Bratislava tut uns weh. Bratislava möchte wieder zurück. Wir werden sehen, ob das wirklich vom Club gestemmt werden kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, die Qualität des Sports hochzuhalten, unsere Internationalität weiter zu leben und eventuell auch noch weiter auszubauen und einfach auch aus der Situation eine Tugend zu machen. Wir haben keine 80 Millionen oder 100 Millionen Einwohner oder was auch immer. Wir sind grundsätzlich in Österreich ein kleines Land, aber haben versucht, einfach mit diesem internationalen Ansatz trotzdem eine Relevanz zu bekommen. In unserer Eishockey oder in der europäischen Eishockey-Landschaft und ich glaube, das ist ganz gut gelungen und daran werden wir weiter hart arbeiten und schauen, wie wir jedes Jahr wieder das Rad ein Stückchen weiter drehen können, damit wir auch in Zukunft ein starker Gegner für vor allem deutsche Mannschaften in der Champions Hockey League sein werden. Mhm.
Und auf die Konkurrenz nochmal angesprochen. Hier in Deutschland spricht man natürlich immer über König Fußball und dann wird gesagt, dahinter kommen dann Eishockey, Handball, Basketball. Gibt es unterschiedliche Meinungen, ob und wer schon jemand Sportart Nummer 2 ist oder auch nicht. Wie ist es bei Ihnen? Wer sind so auch vom Nutzungsverhalten Ihrer Zielgruppen und der Fans? Was ist der größte Konkurrent, sage ich mal, im Sportbereich?
Ich würde nicht von Konkurrenten sprechen.
Ich habe mir das gedacht, dass Sie das so sagen. Gernot sagt auch immer, es gibt keine Konkurrenz.
Fußball ist ein eigenes Universum.
Ja.
Und Das ist in Deutschland vielleicht noch viel ausgeprägter als bei uns. In Österreich ist natürlich das Thema Skisport und alpiner Sport und Wintersport, Skispringen ein großes Thema.
Ja.
Aber als Ligenprodukt sind wir grundsätzlich dem Fußball sicher am nächsten. Vor Corona-Zeiten hat das bei uns bedeutet, dass wir rund 3.500 Zuschauer als Zuschauerschnitt in unseren Stadien hatten. In absoluter Zahl waren wir, glaube ich, gleich auf oder sogar vor dem Fußball, weil die natürlich weniger Spiele haben. In Österreich hat Fußball eine Durchschnittsbesucherzahl, glaube ich, von 7.000 oder 8.000 in der Bundesliga. Ja. Also wir sind dort dem Fußball sicher näher durch unseren internationalen Aufschlag und dem Umstand, dass wir vor allem in allen den meisten unserer österreichischen oder Bundesländerhauptstädte auch vertreten waren, anders als der Fußball. Glaube ich, gibt es dort auch eine gute Fanbase oder eine gute Fankultur. Handball, Basketball und Volleyball kommen sicher weiter nach Eishockey bei uns, als das vielleicht auch in Deutschland so der Fall ist. Also in Österreich, in Norditalien, in Slowenien ist Thema Eishockey sicher ein interessantes und auch ein attraktives. Und trotz Corona werden wir uns maximal anstrengen, diese Meisterschaft wieder zu einem Ende zu bringen, so wie wir im letzten Jahr auch die komplette Meisterschaft am geplanten letzten Spieltag auch wirklich zu Ende hatten, mit allen Spielen gespielt, trotz dreiwöchigen Corona-Lockdown während der Meisterschaft. Und gleiche Anstrengungen gilt es heuer zu machen.
Und dann habe ich wirklich noch eine abschließende Frage, die mir jetzt noch einfällt. Wir haben das Thema Impfen natürlich tagesaktuell in Deutschland jedes Mal gerade auf der Agenda. Es wird sich auch nicht ändern. Auch wir im Sport bekommen da natürlich immer wieder Nachfragen, haben jetzt vor einigen Wochen auch mal die Impfquote kommuniziert. Wie sieht es denn da bei Ihnen in der Liga eigentlich aus? Ist ja auch nochmal anders zu sehen, weil Sie, wie wir schon besprochen haben, eben halt auch ja, andere Länder damit drin haben. Ne?
Also wir teilen unsere Spieler und unsere On-Ice-Gruppe in drei Bereiche ein, nämlich die Geimpften, die Genesenen und dann die Ungeimpften. Und die Geimpften und die Genesenen gemeinsam machen bei uns mit heutigem Stand 98% unserer Spieler und Betreuer aus. In Summe gibt es in der ganzen BetHome-Eishockey-Liga 8 Spieler und 3 Betreuer, die nicht geimpft sind oder nicht geimpft und genesen sind. Mhm. Wir nehmen das ernst. Wir versuchen natürlich auch diese Zahl noch zu verbessern. Aber wie wir leider lernen müssen, ist der Umstand gegeben, dass auch die Impfung leider nicht vor Infektionen schützt. Und darum haben wir auch diese Woche Spielabsagen, weil auch geimpfte Spieler aus der IHF Break mit Infektionen zurückgekommen sind und andere Teamkollegen dann leider auch diese Infektion übernommen oder übertragen bekommen haben.
Ja.
Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, für uns alle, egal ob es die Österreicher, die Italiener, die Deutschen, die Slowaken, die Finnen, wer auch immer ist. Die größte Herausforderung für unseren Sport, für das Eishockey in den nächsten 3 Monaten bis zum Beginn der Playoffs wird werden, so viele Spiele wie möglich durchzubringen und so viele Spiele mit so vielen Spielern wie möglich über die Bühne zu bekommen. Und alles andere ist dann eine Draufgabe und ist dann ein Sahnehäubchen, wenn dann auch hoffentlich im Jänner, Februar, März auch wieder Zuschauer in unseren Stadien sein dürfen.
Die Olympiapause gibt es bei Ihnen nicht, oder? Also wir hier bei uns haben so einen Slot, wo wir nochmal eine Pause machen wollen, eigentlich können, sollten. Das gibt es bei Ihnen nicht, oder? Doch.
Ich glaube, dass die Fernsehzeiten für uns, die Übertragungszeiten von den Olympischen Spielen so gut zu unserem Ligaspielplan passen, dass nachdem unsere Nationalmannschaft und auch die anderen Nationalmannschaften der anderen beteiligten Ländern nicht beim Olympischen Turnier mit dabei sind, dass es keinen Sinn macht, hier eine Olympiapause zu machen. Wir haben einige Spieler dort, das wissen wir, aber grundsätzlich wäre eine solche Olympiapause nur dann, wenn 1, 2 oder 3 unserer Nationalmannschaften tatsächlich beim Olympiaturnier mitspielen könnten. Dafür haben wir uns nicht qualifiziert. Mhm. Und darum sind wir in der komfortablen Situation, dass wir diese 3 Wochen Pause leider nicht machen müssen.
Gut, dann haben wir das auch noch mitgenommen. Herr Feichtinger, ich danke Ihnen recht herzlich. Ich weiß, es sind volle Tage mit vielen Terminen. Weiß das zu schätzen, dass Sie sich die Zeit da für den Podcast hier rausgenommen haben. Ich wünsche alles Gute, drücke die Daumen, dass Sie gut durch die nächsten Tage, Wochen und die Saison kommen. Vielen Dank.
Liebe Grüße an die ganzen Eishockey-Fans in Deutschland und alles Gute für die DL.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Man kann nur den Hut ziehen, wie Christian Feichtinger und sein Team mit der aktuellen Krisensituation umgehen. Und es ist zugleich zu wünschen, dass alsbald wieder nur noch positive Themen für ihn sowie das österreichische Eishockey kommen. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback auf den gängigen Social-Media-Plattformen da und ich freue mich über ein Abo von euch, solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.